Heute ein volles Haus für die Kinder im Kindergottesdienst nebenan. Liebe Gemeinde, wir haben es eben gesungen, Gott lädt uns ein zu einem Fest. Keine Ahnung, wir haben es am Dienstag versucht rauszukriegen und es wird uns wohl nie gelingen. Was ist passiert mit unserem christlichen Glauben, dass die meisten Menschen, wenn sie von Christus hören und vor dem Glauben an Jesus Christus, den Eindruck haben, sie werden zu einer Beerdigung eingeladen? Warum ist das so? Warum ist das so, dass ich gelegentlich von Leuten höre, die sagen, ihr singt fröhliche Lieder, aber ihr habt da ein Gesicht wie unsere Kanzlerin. Entschuldigung, für die Kanzlerin meine ich. Einfach, ihr guckt traurig aus der Wäsche. Warum passt das nicht zusammen? Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Lasst uns gehen. Beim Bau der Residenz des Königs Herodes Antipas, ungefähr 27 nach Christus. Diejenigen, die in Israel waren, haben vielleicht den See Genezareth vor Augen und das Südwestufer. Dort ist seine Residenz gebaut worden. Da ereignete sich ein Zwischenfall, der ganz merkwürdige Folgen hatte. Denn beim Ausschachten stießen die Arbeiter unvermutet auf menschliche Gebeine. Man stellte Nachforschungen an und obwohl diese ergaben, dass es sich lediglich um eine alte Grabstätte handelte, erregte dieser Vorfall ganz großes Aufsehen unter der jüdischen Bevölkerung. Denn die Rabbiner, die Geistlichen der Zeit, erklärten, dass unter diesen Umständen kein Jude in diese neu erbaute Stadt Tiberias ziehen und dort wohnen dürfte. Dieses Verbot begründeten sie mit dem mosaischen Gesetz, nachdem sich jedermann verunreinigte, der mit Gräbern in Berührung kommt. Was geschah nun? Herodes Antipas, er ließ sich von seinem Vorhaben, die Stadt zu errichten, nicht abbringen. Und die Bauarbeiten machten Fortschritte, die prachtvollen Straßen und die prunkvollen Bauten, sie gingen der Vollendung entgegen. Aber als die Bauarbeiten abgeschlossen waren, keiner kam in diese Stadt. Keiner zog ein. Niemand wagte es, die neu erbaute Straßen zu betreten. Und so waren die Straßen und die Plätze leer und es regte sich da kein Leben. Die Häuser blieben einfach leer. Kein Jude wollte sich den Anordnungen der Priester widersetzen. Niemand wollte sich verunreinigen. Was tat nun Herodes Antipas? Er ließ durch seine Herolde ausrufen, dass jedem neuen Bürger Haus und Landbesitz geschenkt würden, wenn er sich entschließen würde, in dieser Stadt zu wohnen. Keiner kam. Selbst diese Werbung brachte nicht den gewünschten Erfolg. Herodes wurde zornig. Dann befahl er, Bettler, Landstreicher und Behinderte aufzutreiben und diese brachte man in die Stadt. Das geschah im Jahr 27 nach Christi Geburt. Die Stadt Tiberias, als wir im April dort waren, haben wir dort einige Übernachtungen gehabt. Die Stadt Tiberias wurde über ein Jahrhundert lang als unrein bezeichnet und von allen Juden gemieden. Wahrscheinlich hat Jesus dieses damals aktuelle Ereignis als Rahmen für sein Gleichnis benutzt. In das wollen wir jetzt hineinschauen. Als aber einer von denen, die mit zu Tisch lagen, dies hörte, sprach er zu ihm, zu Jesus nämlich, glückselig, wer essen wird im Reich Gottes. Er, Jesus aber sprach zu ihm, ein Mensch machte ein großes Gastmahl und er lud viele ein. Und er sandte seine Knechte zur Stunde des Gastmahls, um den Eingeladenen zu sagen, kommt, denn schon ist alles bereit. Und sie fingen alle ohne Ausnahme an, sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Und ein anderer sprach, ich habe 5 Joch Ochsen gekauft und ich gehe hin, sie zu erproben. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Und ein anderer sagte, ich habe eine Frau geheiratet und darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam herbei und berichtete dies seinem Herrn. Da wurde der Herr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und bringe die Armen und Krüppel und Blinden und Lahmen hier hinein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast, und es ist noch Raum. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Wege und Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass nicht einer jener Männer, die eingeladen waren, mein Gastmahl schmecken. Soweit Gottes Wort. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, da feiert einer ein großes Fest. Wir hier in der Gemeinde, und das sage ich zu den Urlaubern, die uns vielleicht nicht so gut kennen, wenn ihr auf unsere Webseite geht, ihr müsst nicht überrascht sein, dass ihr bei den Fotos uns vor allem beim Essen antrefft. Diese Gemeinde hier isst nicht nur gerne, sie feiert vor allem gerne. Und viel. Vorbereitungen müssen getroffen werden, das war damals genauso. Und dieser Mann, der dieses Fest vorbereitete, er streckte sein ganzes Herz, seine Kraft, seine Fantasie, investierte er in dieses große Ereignis. Und schon Wochen läuft alles auf Hochtouren an Vorbereitungen. Es wird genau überlegt, wer zu der Feier eingeladen wird. Dann werden Einladungen entworfen und eine Tischordnung muss aufgestellt werden. Ein Programm wird geplant. Lange vorher muss das Essen vorbereitet werden und heute würde man es einfrieren für so eine Menge Leute, wo es irgendwie möglich ist. Dann wird das Festmenü überlegt, vorgekostet, bestellt. Bei einem Fest wie diesem, das macht Jesus klar, da soll nicht gespart werden. Hier ist Vollgas dran. So machen wir es hier im Allgemeinen auch. Da soll jeder merken, dass wir Grund haben, uns zu freuen. Da soll jeder merken, wie viel Freude es auch dem Gastgeber macht, seine Gäste glücklich zu machen. Ich erinnere mich, ich bin einmal eingeladen gewesen zu einer Geburtstagsfeier und in ein Lokal, das ich nicht kannte. Und auch für den Gastgeber war dieses Lokal offenbar neu. Und jeder, der Fisch bestellt hatte, es gab ein Menü und es gab eine Auswahl, jeder, der Fisch bestellt hatte, hat den Fisch nicht angerührt. Er hat gemerkt, das Essen war nicht gut. Wie peinlich für das Geburtstagskind und den Gastgeber. Die arme Frau wusste gar nicht, wohin. Der Fisch war einfach alt. Er war nicht gut. Er war verdorben und er ging komplett zurück. Ganz anders bei diesem Fest, von dem Jesus erzählt. Endlich ist es soweit und das Fest kann beginnen. Und im Orient war es so, man hat zunächst eingeladen, Zeit vorher. Und als es dann soweit war, als das Spanferkel fertig war, schickte man den Boten aus in die Stadt und sagte, jetzt ist es soweit, ihr könnt kommen. Durch diese zweite Einladung hat man dem Geladenen seine besondere Hochachtung ausgedrückt. Man hat ihm extra ein Taxi praktisch geschickt. Komm, jetzt ist das Essen fertig. Aber welche Enttäuschung! Eine Absage nach der anderen kommt zurück. Jeder hat irgendeine abstruse Entschuldigung parat. Es ist alles vorbereitet, aber keiner kommt. Der Gastgeber war außer sich. Merken wir, durch das Gleichnis von diesem großen Fest, das Jesus erzählt, werden wir in die Sicht des Gastgebers hineingezogen. Wir bekommen einen Eindruck von dem Fest, das er feiern will. Wir hören von den Einladungen zum Fest und freuen uns, dass auch wir auf der langen Einladungsliste stehen. Und wir erschrecken von den Entschuldigungen, die der Gastgeber sich anhören muss. Und wir sind am Ende völlig überrascht und von der Rolle, was für Gäste im hell erleuchteten Festsaal anzutreffen sind. Schauen wir uns zunächst einmal das Fest an. Ich sagte es eingangs bereits, Wie ist es passiert, dass im Laufe dieser zwei Jahrtausende ein Großteil der Menschen den Eindruck gewinnt, Christsein bedeutet vor allem traurig sein? Wie kommt das? Ich habe es vielfach nicht verstanden. Wie kommt das? Wenn wir Gottes Wort aufschlagen, dann merken wir, in der Bibel geht es so ähnlich wie auf unserer Webseite. Jesus ist ständig am Feiern. Sein erstes Wunder auf der Hochzeit zu Kana. Und gleich noch was für eins. Viele hätten es gerne, wenn er aus Wein Wasser gemacht hätte. Aber es war andersrum. Er hat aus Wasser Wein gemacht. Der Gastgeber in der Geschichte, die Jesus erzählt, ist Gott selbst. Gott feiert ein großes Fest und er lädt alle Menschen dazu ein. Der will klar machen, das Leben mit mir ist wie ein Fest. Und wenn es nicht wie ein Fest ist, dann läuft irgendwas nicht optimal. Welche Gedanken kommen dir, lieber Gottesdienstbesucher? Und obwohl ich viele im Rahmen heute nicht kenne, bin ich mal ganz persönlich. Wenn du an dein Leben mit Gott denkst, wenn du von entschiedenem Christsein hörst, wenn du davon hörst, dass dir gesagt wird, es ist sehr wichtig, dass du dein ganzes Vertrauen auf Jesus Christus setzt, denkst du da an ein Fest? Oder denkst du an einen Katalog von Geboten und Verboten? Denkst du vielleicht an tödliche Langeweile und ein Leben, bei dem alles verboten ist, was Spaß macht? Oder denkst du womöglich an zusätzliche Aufgaben, die in der Gemeinde auf dich warten und die noch den letzten Rest deiner freien Zeit auffressen? Jesus sagt etwas ganz anderes. Er sagt, ein Leben mit Gott ist wie ein Fest. Ich weiß nicht, wie es mir gelingt heute. Ich vertraue da fest auf das Mitwirken von Gottes Geist, dass am Ende dieses Gottesdienstes, so in einer runden Viertelstunde, 20 Minuten, ihr rausgeht und euch fragt, wir sind hier im Urlaub. Urlaub ist sowas Ähnliches wie ein Fest. Wie kann es werden, dass wenn ich nach Hause komme, mein Leben weitergeht wie ein Fest? Wie kann es werden, was muss passieren, was muss sich ändern, damit mein Glaubensleben mehr mit einem Fest zu tun hat als mit einer Beerdigung? Jesus sagt, ein Leben mit Gott ist ein Fest. Fest, das klingt nach Entspannung. Ich darf mich bedienen lassen. Ich werde eingeladen. Ich werde beschenkt. Ich denke an gutes Essen. Ich denke an fröhliche Gemeinschaft. Ich denke an gute Gespräche, an eine schöne Atmosphäre, wo ich Menschen treffe, die ich gerne habe und wir schmieden Pläne, was wir demnächst miteinander unternehmen werden. Das Leben mit Gott ist ein Fest. Diese Aussage zieht sich durch die ganze Bibel wie ein roter Faden hindurch. Es hat seinen Anfang im Paradies. Die ersten Menschen, sie hatten alles, was sie zum Leben brauchten. Gott deckte ihnen täglich den Tisch mit seinen Gaben. Und die Gemeinschaft mit Gott und die Beziehung untereinander, sie war ungetrübt. Das war perfekte Harmonie. Da musste keiner dem anderen was vormachen. Da hatte keiner vor dem anderen was zu verbergen. In jeder Hinsicht nicht. Das Leben im Paradies war geprägt von echter Liebe, von tiefem Frieden und von viel Freude. Das Leben im Paradies war wie ein Fest. Und das findet seine Vollendung einmal im Himmel. Ganz am Ende der Heiligen Schrift wird noch einmal ein großes Fest beschrieben. Und wenn ihr den Bibeltext anschaut, da hieß es am Anfang, dass einer sagte, als sie da im Gespräch waren beim gemeinsamen Essen, glückselig ist derjenige, der an dem großen Mahl im Himmel dabei sein wird. Gottes Wort sagt, es wird sein wie ein Hochzeitsfest. Bei diesem Hochzeitsfest Und so finden wir diesen Vergleich immer wieder in der Schrift. Da wird sich Christus mit seiner Brautgemeinde vermählen. Und es wird ein Riesenfest sein. Ein Fest ohne Ende. Christus selbst wird als Gastgeber auftreten. Er wird seinen Geladenen aufwarten. Er wird sie trösten. Da werden keine Tränen mehr sein in ihren Augen. Kein Leid wird mehr sein. Er wird sie in den Arm nehmen und ihre Wunden verbinden. Von dieser Zeit heißt es in Psalm 126, wir werden sein wie die Träumenden. Unser Mund wird voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Auf dieses Fest warten wir. Auf dieses Fest warten viele in diesem Raum, ich weiß das. Ich warte auch sehr darauf. Einmal wird der Tag kommen. Und der darf schon viel früher beginnen. Denn auch jenseits von Eden und schon vor dem Himmel kann das Fest des Lebens mit Gott beginnen. So wie es Manfred Siebald in diesem letzten Lied ganz treffend beschrieben hat. Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Lasst uns gehen. Der zweite Punkt ist die Einladung. Da heißt es, und er sandte seinen Knecht, eigentlich seinen Boten, aus zur Stunde des Festessens den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist alles bereit. Im Orient war es nicht so, dass man so ein perfektes Timing hatte, sondern es war üblich, wenn man jemanden besonders gern hatte, schickte man ihm noch praktisch ein Taxi, einen Boten und sagt, jetzt komm. Jetzt steht das Essen auf dem Tisch. Komm schnell, damit es nicht kalt wird. Der von Gott gesandte Knecht ist Jesus Christus. Gar keine Frage. Er lädt nicht nur zum Fest ein, sondern er schafft auch die Voraussetzungen dafür, dass jeder eine Einladung bekommen kann. Durch seinen Tod am Kreuz ist Versöhnung möglich. Und so heißt es in Jesaja 53, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und auf dieser Einladung, die Gott uns zusendet, steht seitdem, komm, es ist alles bereit, alles ist vorbereitet, der Tisch ist gedeckt, ihr braucht nur zu kommen. Und darum habe ich als Thema über diese Predigt geschrieben, wer ist dabei? Eingeladen sind wir alle. Aber wer ist dabei? Merken wir, darum geht es in diesem Text. Denn derjenige, der am Anfang die Frage stellte, glückselig ist, wer einmal im Himmel dabei sein wird, der bekommt von Jesus eine ganz schöne Abfuhr, ein bisschen indirekt, weil er dachte, Jesus würde ihm sagen, du bist ein Jude, du bist ein frommer Israeli, du bist ein Kind Abrahams, du bist auf jeden Fall dabei. Und Jesus stellt die Frage neu, wer ist dabei? Und wir merken, es hat nicht damit zu tun, ob du als Christ geboren wurdest, wenn das überhaupt möglich ist. Ich meine, das geht nicht. Es hat nicht damit zu tun, ob du in einem christlichen Abendland geboren bist. Es hat auch nicht damit zu tun, welche Abstammung du hast. Jeder der eingeladenen Gäste hatte die Wahl, zu kommen oder nicht. Er musste eine Entscheidung treffen. Der von Gott gesandte Knecht ist Jesus Christus. Jesus hat mit den unterschiedlichsten Menschen zusammengesessen und Feste gezeiert und gefeiert. Er wollte damit sagen, ich und Gott, mein Vater, wir sind eine Einheit. Wenn ich mit euch zusammen bin, dann ist Gott unter euch und ihr habt Gemeinschaft mit ihm selbst. Und darum ist die Botschaft Jesu, komm, es ist alles bereit. Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Verstehen wir? Es ist nicht nötig, dass du dich erst veränderst, bevor du zu ihm kommst. Jesus sagt, komm, es ist alles vorbereitet. Ich warte auf dich. Ich denke an Zachäus, diesem Oberzöllner aus Jericho. Oder soll ich sagen, Obergauner? Ist übrigens das Gleiche. Zöllner war damals ein Schimpfwort. Zachäus, er war nicht gesellschaftsfähig. Durch seine Geschäfte und die enge Zusammenarbeit mit diesen römischen Besatzungsmächten hatte er sich disqualifiziert für jedes Fest. Aber ausgerechnet zu diesem Zachäus sucht Jesus Blickkontakt und sagt: Komm runter, ich muss heute zu dir einkehren. Zum Fest des Lebens, merkt Zachäus, bin ich auch eingeladen. Ich werde angenommen, so wie ich bin. Und auf einmal begreift Zachäus im Laufe dieses Abends, was Jeremia einige hundert Jahre vorher gesagt hat: Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Darum darfst du kommen, lieber Gottesdienstbesucher, wenn du das bisher nicht getan hast. Komm, es ist alles bereit. Oft pflegte Jesus auch Tischgemeinschaft in einem gastlichen Haus in Bethanien. Die beiden Schwestern Maria und Martha wohnten dort. Martha, sie machte sich meistens viel Mühe. Da musste alles perfekt sein, der Tisch gedeckt. Der Sonntagsbraten, der musste gut aussehen und auf den Punkt fertig sein. Maria dagegen, sie liebte es, in der Nähe von Jesus zu bleiben und ihm zuzuhören. Und Jesus machte klar, als sie Martha reklamiert: Jetzt ist die Zeit zum Zuhören. Sie hat das gute Teil erwählt. Und von dem, was Maria da hörte, konnte sie sagen: Dein Wort ward meine Speise, so oft ich's empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Komm, es ist alles bereit. Gott, er hat für mich und für dich ein Wort bereit. Und ich denke schließlich an das Frühstück, das Jesus mit Petrus einmal zusammen einnahm. Dort, an jedem Stelle dort am See Genezareth. Petrus, er hatte schwer versagt. Er wollte für Jesus sein Leben geben, hatte er mit großen Worten gesagt. Große Klappe, aber nichts dahinter. Und dann wagte er nicht einmal, vor einem jungen Mädchen, das ihn nach Jesus fragte, sich zu seinem Herrn zu bekennen. Wo war seine Loyalität, die er vorher mit großen Worten in dem Jüngerkreis klargemacht hat? Und nun kam es zu dieser Tischgemeinschaft mit Jesus. Und nach seiner Auferstehung war Jesus mit ihm zusammen und er fragte ihn dreimal eindringlich: Hast du mich lieb? Und Petrus wusste, er hat mich noch immer lieb. Er hat mir vergeben und er spricht mir sogar wieder sein Vertrauen aus. Und bei Jesus erlebte Petrus die Wahrheit der göttlichen Zusage: Wende dich zum Herrn, so wird er sich deiner erbarmen. Und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Komm, es ist alles bereit. Was ist bereit? Vergebung ist bereit für dich. Liebe Schwester, lieber Bruder, wenn du in eine Situation kommst, wo du dich fühlst wie dieser Fischer Petrus, wo du denkst, ich habe Mist gebaut, dann darfst du kommen, auf diesen Ruf hin, komm, es ist alles bereit. Vergebung ist für dich bereit. Und so werden wir eingeladen an diesen besonderen Tisch des Herrn. Kommen wir zu den Entschuldigungen. Welche Tragik, welche große Enttäuschung, da ist alles vorbereitet, aber niemand kommt. Einer muss zum Notar, damit der Grundstückskauf, den er getätigt hat, rechtskräftig wird. So würde man es heute ausdrücken. Tatsächlich war diese Entschuldigung eine Beleidigung für den Gastgeber. Wer kauft ein Grundstück, ohne es vorher anzuschauen? Und er sagt, ich habe ein Grundstück gekauft und muss es jetzt ansehen. Ein anderer, der hat Ochsen gekauft. 5 Gespanne, das waren mindestens 10 Tiere. Und jetzt muss er sie anschauen. Genauso ein Unsinn. Du guckst die Ochsen vorher an und dann kaufst du sie. Und ein dritter, er hat eben erst geheiratet. Da muss man doch verstehen, dass er da gerade andere Interessen hat. Nun, sie waren nicht besonders erfinderisch, was ihre Entschuldigungen angeht. Und es gibt immer irgendeinen Ochsen, den wir uns anschauen können. Im alltäglichen Leben ist das heute genauso. Haben wir eigentlich verstanden, was hier geschieht? Da lässt sich einer die Chance eines Lebens mit Gott bewusst. Er schlägt sie aus. Gott lädt ihn ein und er sagt nein. Und er hängt sich an einen billigen Ersatz. Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt. Habt ihr den Spruch schon mal gehört? Mach deine Arbeit zum Hobby, dann kannst du den ganzen Tag tun, was dir Spaß macht. Schon mal gehört? Ein letzter und trautes Heim, Glück allein. Oder wie die Sprüche sonst noch so heißen. Woran liegt es, dass sich so viele Menschen nicht einladen lassen zu einem Leben mit Gott? Zum einen liegt es daran, davon bin ich fest überzeugt, dass man sich keine Vorstellung macht von der Lebensqualität und dem Reichtum eines solchen Lebens. Man muss ja zuerst einladen lassen und hingehen zum Fest des Lebens. Dann kann man sagen, war das Fest gut oder nicht. Die, die bereits in der Gemeinschaft mit Gott leben, können davon nur erzählen, was ihnen das Leben alles bedeutet. Aber du musst es selbst einmal ausprobieren. Ich möchte zum Schluss kommen, die Zeit läuft mir ein bisschen davon. Die Gäste. Die Gäste, die müssen wir genau anschauen. Wer ist dabei? Fällt Gottes Fest aus, weil sie alle absagen? Wird es abgebrochen, bevor es noch richtig begonnen hat? Wir merken, Gottes Fest fällt nicht aus. Am Ende ist nämlich das Haus Gottes voll besetzt. Und ich bin überzeugt, jeder Platz im Himmel wird besetzt sein. Aber es ist auch ein großer Ernst mit der Einladung zum Fest verbunden. Gott nimmt seine Einladung, die er ausgesprochen hat, wieder zurück. Und er lädt andere ein. Wer Gottes Einladung nämlich immer und immer wieder ablehnt, er muss damit rechnen, dass diese Einladung auf einmal nicht mehr gilt. Lieber Gottesdienstbesucher, wenn du diesen Schritt noch nicht gemacht hast und du immer wieder denkst, wenn ich älter bin, dann werde ich mich bekehren, dann werde ich mein Leben Christus übergeben, da muss ich dich ernst warnen. Du kannst nicht, wie du willst. Du kannst nur, wenn du diese Einladung bekommst. Gottes Wort sagt, dass Gott durch seinen Geist einige Male unser Herz anrührt. Und nur dann haben wir die Chance zu einer Entscheidung. Und wenn du immer wieder ablehnst, wird der Zeitpunkt kommen, wo du die Einladung einfach nicht mehr hörst. Der Gastgeber sagt unmissverständlich, denn ich sage euch, dass keiner der Leute, die eingeladen waren, mein Festessen schmecken wird. Wenn die Juden sich nicht einladen lassen zu ihrem Messias, dann werden Menschen aus den anderen Völkern kommen und sich an den Tisch des Herrn setzen. Wenn die Nachkommen der Väter und Mütter, die diese Gemeinde gegründet haben, die Einladung zu Gott nicht annehmen, dann werden es andere tun. Andere, die dazugezogen sind, andere, die diese Gemeinde kennengelernt haben, die zu Christus gefunden haben. Und wenn die Kinder aus den christlichen Elternhäusern die Einladung zu Jesus nicht annehmen, dann werden es die tun, die aus einem nicht-christlichen Elternhaus kommen. Wenn diejenigen, die Sonntag für Sonntag hier im Gottesdienst sitzen, die Einladung zum Fest des Lebens nicht annehmen, dann werden sie sich eines Tages innerlich verschließen und nicht mehr kommen. Aber andere werden an ihrer Stelle diese Plätze hier füllen. Ich bin davon überzeugt. Aber was für eine eigenartige Gesellschaft sitzt am Ende an der Festtafel des Herrn. Da sitzen Arme, da sitzen Krüppel, da sitzen Blinde, da sitzen Lahme und Leute, die an der Landstraße unter den Brücken, an den Hecken und Zäunen lebten. Jesus sagt, ihr seid genauso willkommen. Und sie werden bedient. Und so zeichnet Jesus das Bild von der Gemeinde. Die Gemeinde Gottes ist ein Haufen von Bedürftigen. Und jetzt will keiner mehr zu dem Verein dazugehören, oder? Du sagst, in so einen Verein passe ich vielleicht gar nicht hinein. Ich bin weder ein Krüppel, noch ein Lahme, noch bin ich noch blind. Bei mir fängt es an. Aber wir merken, Jesus, er zeichnet dieses Bild bewusst so und er will sagen, du hast einen Teil in deinem Leben, da bist du einfach blind. Und ich will, dass deine Augen geöffnet werden. Und ich will, dass das, was dein Leben einschränkt, dass das bei diesem Festmahl Gottes wieder in Ordnung kommt. Ich will, dass du kommst. Ich will, dass du kommst mit deiner Einschränkung, mit deiner Behinderung. Denn das haben die Leute gemeinsam. Sie haben nicht mehr viel zu verlieren und wissen, dass sie auf Zuwendung und Hilfe angewiesen sind. Nur der wird sich an den gedeckten Tisch Gottes kommen, der sich innerlich, wohlgemerkt innerlich, total hilfsbedürftig vorkommen kann und beten kann, Herr, ich bin arm und ich habe dir nichts zu bringen. Ich kann dir auch nichts bieten. Ich kann mir die Teilnahme an diesem Fest nicht verdienen. Ich bin blind. Ich sehe mich nicht so, wie ich wirklich bin. Oder ich bin lahm, wenn es darum geht, für dich etwas zu tun oder zu anderen zu gehen und ihnen zu erzählen, hilf mir. Oder ich komme von weit draußen und bin innerlich ganz weit weg. Aber ich bin froh, dass du mich einlädst, zu dir zu kommen. Ich will mich an deinen Tisch setzen und ich will mich beschenken lassen mit allem, was ich zu einem Leben, wie du es dir vorstellst, brauche. Bist du dabei? Wer ist dabei an diesem Fest? Liebe Gemeinde, lieber Gottesdienstbesucher, ich wünsche mir so sehr, dass ihr nach Hause geht heute Abend, dass euer Urlaub weitergeht mit diesem Gedanken, ja, ich bin dabei. Ich bin dabei, weil ich dabei sein will. Ich bin dabei, weil ich die Entscheidung neu getroffen habe. Ich will dabei sein. Und wie Manfred Siebald schreibt, wenn die Freunde dich festhalten wollen, sag nein. Gott lädt dich ein zu deinem Fest. Lasst uns gehen. Und wenn du in deinem Leben irgendetwas erlebst, was dich abhalten will, ob es dein Haus ist, das du gerade gebaut hast, ob es deine Karriere ist, die du machst, ob es deine Frau, deine Familie ist, dein Mann ist, was immer, dann sag nein, ich will gehen zu diesem Fest und ich will euch mitnehmen. Gott lädt dich ein zu seinem Fest. Lasst uns gehen. Seid ihr dabei? Sag kräftig Amen dazu. Amen.